Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast, powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Seit Beginn des Jahres wird es hier einmal im Monat sportlich. Wir stellen euch Hundesportarten vor mit Menschen, die diesen Sport wirklich leben und lieben. Und genau so eine Person habe ich heute für euch im Podcast zu Gast. Heute spreche ich mit Franziska Becker. Sie lebt mit ihren zwei Hunden in Düsseldorf und ist gelernte Verhaltensberaterin für Hunde. Seit 2017 ist sie im Rallye Obedience aktiv, startet regelmäßig auf Turnieren und nimmt jährlich an Meisterschaften teil. Mit all ihren Hunden, die sie bisher in diesem Sport geführt hat, konnte sie bereits beeindruckende Erfolge feiern. Was Franziska besonders auszeichnet, ist ihr Blick auf die Teamarbeit. Ihr Training basiert auf einem kleinschrittigen Aufbau und einem tiefen Verständnis dafür, dass Hunde ihre Aufgabe wirklich begreifen sollen. Im Mittelpunkt steht für sie immer die Harmonie im Team und vor allem der gemeinsame Spaß am Sport. Herzlich willkommen zur Vorstellungsfolge von Rallye-O und damit auch zu deiner Folge, Franziska Becker.
Hallo Jan.
Schön, dass du heute hier bist.
Ja, danke schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wir machen es direkt mal für alle transparent. Wir sitzen in eurem Vereinsheim und haben gerade 2,5 Tage Seminar hinter uns.
Genau, aber es waren schöne 2,5 Tage.
Ja, voll. Vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte. Das hat mir richtig Spaß gebracht. Und heute geht es nicht um die Sportart, die wir immer am Vormittag gemacht haben. Da haben wir Agility gemacht, sondern es geht um das, womit wir den Nachmittag gefüllt haben. Und das war was?
Das war Rallye Obedience.
Ja, richtig geil. Seit Anfang des Jahres machen wir einmal im Monat eine Vorstellung von einer Hundesportart hier bei uns im Podcast. Und jetzt bist du da für Rallye Obedience. Nimm uns ein bisschen mit.
Ja, Rallye Obedience ist eine von vielen Hundesportarten. Eine meiner Lieblingssportarten. Ich mache das jetzt seit 2015. Damals bin ich vom Obedience ins Rallye Obedience rübergewechselt, weil mir das netter erschienen ist für die Hunde und so ein bisschen, ja, freundlicher war in den Einstieg in Prüfungen. Die Sportart besteht daraus, dass wir einen Parcours nach Schildern laufen und auf diesen Schildern sind verschiedene Übungen dargestellt. Die muss man dann teils ablesen, teils einfach wissen, was sich hinter diesen Darstellungen auf den Schildern verbirgt. Und dann kann man die Schilder nacheinander abarbeiten und die Übungen in einer Art Verkettung als Parcours laufen. In den Klassen unterscheiden sich die Übungen natürlich stark, was die Schwierigkeitsgrade angeht. Und dadurch hat man natürlich eine schöne Entwicklung, die man mit seinem Hund über die Jahre hinweg so durchlaufen kann. Es wird eigentlich auch nicht langweilig. Klar, wenn man irgendwann in der höchsten Klasse angekommen ist, dann kommt da nicht mehr viel Neues. Aber dann hat man natürlich immer noch den Reiz, dass man Parcours natürlich immer wieder neu zusammenstellen kann. Und aus dem ganzen Repertoire von allen Schildern, die man eben bis zu dieser Klasse durchlaufen ist, einfach seinen Parcours basteln kann im Training und in der Prüfung dann eben entsprechend einen Parcours gestellt bekommt, den man vorher nicht kennt und den man dann so das erste Mal an dem Tag läuft. Und somit bleibt es immer spannend für den Menschen und den Hund.
Ja, richtig cool. Ich habe es ja jetzt quasi das zweite Mal in meinem Leben gesehen. Das erste Mal habe ich es vor 1,5 Jahren auch hier gesehen.
Ja.
Und das ist halt schon wild, ne? Also wir sind draußen auf einer Wiese, auf einer eingezäunten Wiese. Und es sind so, weiß gar nicht, was sind das, so Plastikständer, die halt in einem gewissen Winkel unten auf dem Boden stehen. Und darauf sind halt ausgedruckte DIN A4 Blätter, auf denen dann plus minus, wie du sagst, draufsteht, was die machen müssen. Und ich bin wirklich schwer beeindruckt davon, wie vielfältig das Ganze ist.
Genau. Also sie sind nicht nur ausgedruckt, sie sind auch laminiert.
Crazy.
Sogar UV-Licht geschützt laminiert.
Boom.
Ja, genau. Und wir arbeiten uns halt so an unseren Plastikschildern vorbei durch die Übungen.
Ja. Ja. Du hast schon gesagt, es gibt unterschiedliche Klassen, also 1, 2, 3.
Wir fangen mit der Beginnerklasse an. Die ist nochmal losgelöst. Also das ist die erste Klasse und danach folgt Klasse 1. Und dann geht man weiter in Klasse 2, wenn man soweit ist und die Schilder kann. Oder wenn man auch die Qualis gelaufen ist in den Prüfungen. Und dann geht man, wenn man das möchte, auch weiter in Klasse 3. Und es gibt noch was Nettes im RO, das ist bei den anderen Hundesportarten teilweise so ein bisschen auch verloren gegangen hier und da. Wir haben nämlich nach wie vor eine sehr gut besuchte und belebte Seniorenklasse. Ja, die ist zusammengestellt aus verschiedenen Schildern der gängigen Klassen und beinhaltet eigentlich Schilder, die nicht so körperlich schwierig zu durchlaufen sind für die Seniorenhunde. Der Hund kann ab einem gewissen Alter in die Seniorenklasse hochgestuft oder runtergestuft werden, je nachdem, wie man es möchte, oder umgestuft werden. Einmal Senior, immer Senior. Also man kann dann auch nicht nochmal zurück, wenn einem die Klasse nicht gefällt. Aber die ist auch ein bisschen dezimiert in der Länge. Also wir laufen dann da 12 Schilder und dann ist der Parcours eben nur halb so lang wie so ein Klasse 3 Parcours im Prinzip.
Cool. Lass uns bei den Beginnern starten. Was sind das so für Aufgaben, die die Hunde da lösen müssen mit ihren Menschen?
Ja, also grundsätzlich laufen wir immer in der Fußarbeit zwischen den Übungen von Schild zu Schild. Und die Beginnerklasse hat viele so Basic-Übungen. Das heißt, wir haben Grundstellungen, also das Sitzen neben dem Hundeführer. Wir haben einen Platz neben dem Hundeführer. Wir haben auch mal eine Drehung drin, rechtsrum, linksrum. Ja, einfach nur abbiegen, 180 Grad, 270 Grad und wir haben eine deutsche Kehrtwendung drin. Wir haben kleine Kombinationen, die zum Beispiel eine Grundstellung und einen Schritt vorwärts wieder eine Grundstellung sein können oder eine Grundstellung und der Hund umrundet den Hundeführer und wieder eine Grundstellung. Wir haben auch sowas wie einen Vorsitz schon dabei, es gibt auch einen Vorplatz und der Hund muss auch aus diesen Positionen, also aus den Position vor mir wieder in die Grundstellung bei Fuß zurückkommen, damit wir dann noch weiterlaufen können. Dafür haben wir auch verschiedene Übungen, 4 Stück, die den Hund verschieden wieder nach links in die Fußposition zurückkommen lassen. Und wir haben verschiedene Figuren, die durchlaufen werden. Das sind dann in der Regel Pylonen, also in der Beginnerklasse sind das immer Pylonen, die dann als Slalom oder als kreisförmige Umrundung oder als Ellipsenform, wo man sich um 3, um 2, um eine Pylone herum begeben muss. Ja, und der Hund muss immer mit einem zusammen natürlich an dieser Pylone vorbeilaufen und darf einen nicht verlassen.
Ich finde halt voll cool, als ich das vor 1,5 Jahren das erste Mal gesehen habe, habe ich halt so gedacht, crazy, das sind alles Sachen, die man voll gut im Alltag auch gebrauchen könnte.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also die Leute, die die Sportart mal ausprobieren, die merken das auch sehr schnell, dass der Hund natürlich im Alltag diese Übungen auch ein Stück weit gebrauchen kann. Und was halt natürlich auch ein ganz großer Reiz ist, man kann es halt im Alltag auch super easy trainieren. Also auf jeder Gassi-Runde kann ich mal eben mit meinem Hund ein bisschen Fußarbeit machen. Ich kann meinem Hund auch immer ein bisschen Grundstellung oder mal einen Platz oder sowas beibringen. Oder ich lasse den mal um mich rumkreiseln. Also das ist völlig wurscht, ob ich das bei mir im Keller, bei mir im Garten oder auf irgendeinem Spaziergang mache oder auf irgendeinem Parkplatz an der Leine. Das ist eigentlich egal, ne? Klar, ich will jetzt nicht, dass mein Hund sich voll auf Asphalt fallen lässt, aber da ist schon viel möglich und das ist natürlich auch ein ganz großer Reiz an dem Sport.
Ja, voll. Und das Nächste, was ich so beeindruckend fand, war, dass es voll eine Bandbreite einfach gab an Teilnehmern. Also es gab Hunde, da hast du halt Platz gesagt und ja, die haben sich dann hingelegt und das ist ja auch cool. Und dann gab es halt Hunde, Platz, bumm. Und beide hatten aber gleich viel Spaß.
Ja, genau. Die Teams können das wirklich in ihrer Geschwindigkeit und zu ihren Bedingungen machen. Da ist dann die Bewertung auch relativ breit aufgestellt. Also die Richter tolerieren von bis. Dadurch kann jedes Team eigentlich für sich seinen Erfolg haben in diesem Sport und da auch ziemlich erfolgreich durchlaufen, viele Punkte im Turnier bekommen.
Wie bist du damals dazu gekommen?
Oh ja, also ich bin ja vom Obedience damals ins RO reingerutscht, weil wir hatten in der Gruppe so eine lustige Idee. Unsere Hunde waren so ein kleines bisschen Obedience-Turniermüde und ich hatte einen Border Collie, eine Border Collie-Hündin, die konnte im Turnier das einfach nicht so ganz durchhalten. Der hat einfach die Ansprache, die Rückversicherung von mir gefehlt. Vielleicht auch der ein oder andere Keks, aber vor allem das Feedback, das hat man halt gemerkt, die ist mir dann eingebrochen, einfach weil ich ihr nicht gesagt habe, ja, du läufst super mit mir mit, das gefällt mir total gut, ich durfte sie nicht angucken, ich durfte sie nicht ansprechen.
Genau, wir müssen kurz einschieben, weil das Regelwerk das so vorgibt, nicht weil du dir gedacht hast, komm, ich lasse sie heute mal einfach ohne meine Rückmeldung, sondern weil man es halt einfach nicht machen darf, wenn man den Sport nach den Regeln spielen möchte.
Genau, ja. Und dann hatten wir die Idee, und weil das doch ein paar mehr Teams aus unserer Gruppe betroffen hat, dass wir mal ins Rallye Obedience reinschnuppern und uns einfach mal so ein paar Schilder aneignen, ein bisschen in den Sport reinfuchsen und dann da das ein oder andere Turnier mal mitnehmen, damit unsere Hunde einen guten Einstieg ins Turnier erleben können. und wir die da so ein bisschen mental auffangen können, weil dieser Sport nicht nur viel Ansprache ermöglicht im Parcours, sondern wir können tatsächlich auch an manchen Stationen noch bestätigen in Form von einem Keks und dann können wir weitergehen. Und das hat uns natürlich viel geholfen, dass wir da den Hund ein bisschen positiver das Turnier erleben lassen einfach.
Okay, also reingerutscht als Notlösung, aber von 2015 bis heute ist eine lange Zeit.
Ja.
Ist heute immer noch Notlösung?
Nein, auf keinen Fall. Es ist eher Sport Nummer 1 geworden, bei mir zumindest. Und ja, unsere Gruppe hier ist auch extrem gefestigt in dem Sport mittlerweile. Also wir haben heute keine Hobbydienstgruppe mehr.
Ciao.
Upsi. Ja, nee, also wir sind da schon relativ schnell durchgestartet. Dazu kann ich mal eine lustige Geschichte erzählen. Wir sind dann immer als PSV auf die Turniere gelaufen und sind da aufgetaucht mit so 5, 6 Leuten. Und die Hunde waren halt natürlich so in ihrer Grundausbildung ganz gut, weil wir kamen ja vom Obi. Und dann haben wir da so ein bisschen Schwung reingebracht, weil wir haben dann relativ schnell so immer die ersten Plätze belegt. Und dann haben die Leute mal gefragt, boah, wie macht ihr das? Wieso landet ihr immer so hoch in den Punkten? Und dann haben wir gesagt, ja, also eigentlich ist es ganz peinlich, aber wir wissen nicht so ganz, wann man eine Übung wiederholen darf. Und deshalb machen wir keine Fehler, weil wir das nicht wollen. Die Angst treibt uns durch die Prüfung. Nein. So rennen wir da immer durch, versuchen möglichst fehlerfrei zu sein, weil wir einfach keine Ahnung haben, wann man eine Wiederholung machen darf und wie das dann aussehen muss. Da waren wir zu unsicher.
Nein, cool.
Und irgendwie hat es funktioniert. Jetzt wissen wir natürlich, wie man wiederholt und wie man nochmal ein paar Punkte retten kann hier und da. Aber ja, das war unser Einstieg ins Turnierleben.
Ist so cool. Wir haben uns natürlich die 2,5 Tage hier unterhalten und jetzt sagst du auch wieder, gefühlt ist so ein Stück Leichtigkeit zurückgekommen.
Ja, definitiv. Also für meinen Hund damals, der Border Collie, die war sehr, sehr sensibel. Der hat das extrem gut getan. Also ich war kurz davor eigentlich aufzuhören und hatte sowieso gedacht, nee, Turniere kann ich mit der nicht laufen. Das macht der keinen Spaß und mir auch nicht. Und irgendwie tut es ihr nicht gut. Und wir hatten auch so ein paar doofe Erlebnisse dann auch dadurch. Und ja, das hat natürlich wieder richtig Schwung reingebracht und den Hund zu sehen, dass sie gemerkt hat, dass sie richtig gut ist in dem, was sie tut, das hat natürlich auch ganz, ganz viel gebracht und mir ganz viel Freude gemacht. Und genau, dann ist der zweite Hund, den ich damals im Agi ausgebildet habe, auch ganz schnell da reingerutscht, so ein bisschen als Ausgleich. Und das war auch immer ihre Sportart, wo sie so richtig zeigen konnte, was sie kann. Einfach weil der Rahmen so nett ist für die Hunde und so schön ist für die Hunde. Und die ist halt schon sehr triebig gewesen und mir im Agi ein paar Mal durchgeknallt und im AO war die immer top. Also super.
Warum schafft die Sportart das, so einen netten Rahmen zu gestalten und andere Sportarten schaffen das nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also
weil das eine Frage ist, die ich mir selber halt auch immer stelle.
Ja. Also das Regelwerk ist so geschrieben, dass man nicht so schnell Punkte verliert, wie das in anderen Sportarten passiert. Klar, also die Sportarten sind alle super unterschiedlich, ne? Nicht falsch verstehen. Aber man kann auch sehr viel den Hund durch die Sportart durchbegleiten. Und das ist einfach für alle Teams in irgendeiner Art und Weise ein Erfolgserlebnis am Ende des Tages. Und das tut der Sportart einfach sehr, sehr gut. Und den Sportlern auch. Ne? Das merkt man einfach.
Wann war der Moment, wo dir klar wurde, okay, wir nehmen das nicht mehr als Notlösung, damit wir gute Erfahrungen sammeln, damit wir zurück ins Obi können, sondern okay, hier bleiben wir?
Gute Frage. Ich glaube, als ich irgendwann gedacht habe, wann haben wir eigentlich zuletzt Obi trainiert? Ja, irgendwie haben wir nur noch RO-Schilder aufgebaut und ja, die Obi-Zeit war so ein bisschen gähnende Leere. Und da haben wir dann alle irgendwie gemerkt, naja, so richtig, eigentlich fühlen wir uns beim RO richtig wohl. Und wir sind dann auch relativ schnell auf Meisterschaften gekommen. Das ist im RO halt auch nett, weil du brauchst natürlich deine Qualis, um da melden zu können und um da angenommen zu werden. Das ist über die letzten Jahre auch sehr viel das ist mehr geworden, dass die Qualifikationsbedingungen ein bisschen verschärft wurden. Du musst mehr Qualis einreichen. Du brauchst in der Summe mehr Punkte, um überhaupt genommen zu werden, weil die Konkurrenz schon auch gut ist und es einfach sehr viele Sportler geworden sind. Aber ja, mit den Meisterschaften kam das irgendwie, dass man immer mehr in den Sport so eingetaucht ist. Und dann macht es auch einfach unheimlich Spaß, sich für verschiedene Probleme, die dann so durch die Übungen hinweg, durch die Klassen hinweg auftauchen, verschiedene Lösungen zu finden. Also wir haben da unheimlich voneinander profitiert auch, haben uns da halt gegenseitig auch viel beigebracht und Support gegeben. Und jeder Hund ist halt so ein bisschen anders, aber am Ende waren sie alle geil auf den Prüfungen und konnten zeigen, was wir denen beigebracht haben. Und es macht halt einfach Spaß. Das macht Spaß, es macht Laune. Und es gibt mittlerweile relativ viele Prüfungen vom Rallye Obedience. Also ich glaube, hier bei uns, wir sind ja hier in NRW, kann man, glaube ich, jedes Wochenende eine Prüfung laufen, auch bestimmt.
Ja.
Also klar, musst du dann hier und da mal ein bisschen fahren. Also
groß geworden, das Ganze.
Sehr groß, ja. Mhm.
Weiß man, wie viele registrierte Sportler es in Deutschland gibt?
Oh, ich weiß das leider nicht.
Jedes Wochenende ist schon eine Nummer.
Das ist schon viel, genau. Also wir haben auch, wenn man so die Vereine hier rundum kennt und mal schaut, da sind wirklich sehr viele Vereine, die Rallye Obedience anbieten und in den letzten Jahren halt dazugenommen haben. Die Nachfrage ist halt enorm gewachsen.
Weil, Hypothese, die Einstiegshürde halt einfach so gering ist, ne? Also wir haben es, ich habe es vorhin draußen mit ein paar Leuten gehabt, wir haben die Agi-Sachen abgebaut. Und dann denkst du dir auch so, ja, da ist halt zu Hause mal eben nachtrainieren, ist halt nicht drin. Ne? Wer hat denn so einen Riesengarten und die Geräte und die Möglichkeiten? Und ja, beim RO kam es dann halt einer mit diesen Schildern um die Ecke und dann haben wir das halt aufgebaut. Und dann war halt allen irgendwie klar, ja, das kann ich halt auch mal daheim oder mal beim Gassi irgendwo auf eine kleine Wiese, wo es erlaubt ist und fertig.
Genau, also du hast im Prinzip, wenn du einmal in der Woche zum Training gehst, so ein Vereinstraining ist ja nun mal in der Regel einmal die Woche, hast du halt trotzdem die ganze Woche über irgendwelche Hausaufgaben, die du mitnehmen kannst und erledigen kannst. Und damit hast du deinen Hund natürlich schon relativ gut beschäftigt. Und das ist sicherlich was, was die Leute auch für diesen Sport begeistert.
Wo kam euer Wissen am Anfang her? Also ihr habt dann irgendwo diese Schilder gefunden?
Einer von uns hat das Regelwerk gelesen.
Lies doch mal bitte. Komm schon, mach doch.
Ja, genau so. Ja.
Also wirklich? Also selber angeeignet?
Ja, dann haben wir halt auf Turnieren viel Lehrgeld bezahlt. Also klar, dadurch, dass wir eine größere Gruppe waren, wir haben immer geguckt, wie ist der andere gelaufen, was wurden denn für Punkte gezogen und so, haben wir uns natürlich unheimlich so in diesem Pool an Wissen dann das rausgeschöpft und das ist natürlich auch noch was. Du kriegst ja von den Richtern immer die Bewertung und ein Feedback. Das heißt, du bekommst einen Bewertungsbogen auch in die Hand gedrückt. Da steht dann drauf, was sie dir gezogen haben. Und wenn man die Schrift lesen kann vom Schreiber, dann kann man auch
mitnehmen.
Ja, dann kann man sogar das ein oder andere noch lesen, so von wegen schiefes Sitz oder zu langsam oder hat gewuselt oder. Und dann kann man daraus natürlich super lernen und das mitnehmen ins nächste Training.
Okay, und dann stand da schiefes Sitz und dann habt ihr halt auf eure Obi-Erfahrung zugegriffen und wusstet irgendwie schon mal, wie man einem Hund einen geraden Sitz beibringt. Und dann ging es halt darum, okay, das müssen wir jetzt hier machen.
Genau, ja, genau. Ungefähr so war's. Und das halt mit all diesen Übungen.
Heute gibst du Seminare da drin, Training.
Mhm.
Einfach so gewachsen über die Jahre? Oder war irgendwann relativ schnell klar, ja, okay, das ist mein Ding, das mache ich und da werde ich auch Trainer und...
Also dadurch, dass wir alle zusammen am Anfang in dieser Vereinsgruppe gegenseitig uns trainiert haben, war halt mein Trainerherz dann auch irgendwann, hat es angefangen zu schlagen und ich habe dann auch gemerkt, dass ich halt doch relativ, ja, gute Ideen entwickle, die den Leuten dann auch weiterhelfen und dann war ich relativ schnell im Trainerteam auch irgendwie mit drin und dadurch, dass ich ja irgendwann meinen Paragraph 11 gemacht habe, also ich habe ja Hundeverhaltensberatung gelernt und habe meinen Paragraph 11 gemacht und dann war natürlich die Idee nicht mehr weit, das auch mal privat anzubieten und die Schilder, wie du schon sagst, es ist nun mal kein Agi-Parcours. Das ist eine ganz andere Art von Investition oder auch Material, was man so mit sich schleppt. Das ist halt schnell mal aufgebaut und dementsprechend war die Hürde da relativ gering. Und dann habe ich es im Privattraining angeboten und dann bin ich ja irgendwann ans Hotel Wolf gekommen.
Grüße gehen raus.
Und genau, darf jetzt, ich glaube, seit 3 Jahren da auch Seminare geben. Und darüber bin ich dann auch an neue Vereinsleute gekommen, die mich auch ab und zu mal einladen. Und so wächst das halt.
Ja, und ich fand es wirklich, also letztes Mal schon und dieses Mal auch spannend. Es ist halt alles, ne? Von, okay, wir bringen dem Hund bei, dass er erstmal gerade vor mir sitzen muss. Und ich will das gar nicht runterspielen. Das ist ja auch eine Leistung, die Mensch und Hund da erbringen. Aber es geht dann so weit, da liegen dann Spielzeuge von einer anderen Übung nah an einem Schild und der Hund darf da aber nicht hingucken. Und dann fängt man an, da wirklich tief einzusteigen. Was braucht der Hund jetzt, damit er mir hier folgen kann und nicht da hinguckt? Und also es wird richtig komplex, umso weiter man da reingeht.
Ja, genau. Also ich bin ein Fan davon, dass ich meinem Hund genau erkläre, was er zu tun hat. Einfach, weil ich das fair finde für den Hund. Es gibt natürlich auch viel Spielraum, den Hund da so gut es geht durchzulotsen, ohne dem wirklich gut zu erklären, was er da tut. Und wenn man dann ganz genau fragt, dann ist auch das ein oder andere Kommando überhaupt nicht richtig fest etabliert oder auftrainiert und noch nicht mal fest definiert für den Menschen selber. Da passiert dann viel über Hände zeigen und so, weil man ja die Möglichkeit hat, die ganzen Sichtzeichen und so weiter zu geben, wie man das möchte oder braucht. Also da darf man beides geben, Sicht- und Hörzeichen. Aber ich mag das halt gerne, wenn man dem Hund wirklich gut erklärt, was die einzelnen Aufgaben bedeuten. Und ich finde, das ist auch der Spaß daran irgendwo, ne? Damit verbringe ich ja dann auch meine Zeit und darüber beschäftige ich meinen Hund und darüber wachsen wir zusammen als Team. Und dann kann ich mit einem Hund, der weiß, was sein Job ist, hoffentlich vollumfänglich weiß, was sein Job ist, kann ich dann in die Prüfung gehen. Ja.
Und also was ich daran so cool finde, dass ich mich so intensiv mit meinem Hund auseinandersetzen muss. Also dann guckt er dieses Spielzeug an und dann kannst du nichts anderes machen, außer Ideen entwickeln, weil wir können ihn ja nicht fragen, was brauchst du, damit du da nicht mehr hinguckst. Und dann fängst du halt echt an, selber über Try and Error zu überlegen, was geht, okay, probiere ich aus, nee, hilft noch nicht. Und das macht es halt so spannend, weil du lernst ja deinen Hund so unsagbar gut kennen dadurch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mal ein Beispiel nennen, was ich mit meinem eigenen Hund sehr bitter erfahren musste. Ich stand nämlich mal mächtig auf dem Schlauch, was so diese Ideen angeht, warum ein Problem auftritt, und habe ungefähr ein Jahr lang mit meiner Aussie-Hündin keine Klasse 3 mehr laufen können so richtig, weil ein Schild uns gekillt hat. Und das ist ein Schild, das heißt Anhalt, Steh, 3 Schritte rückwärts. Und dann gehst du mit deinem Hund bei Fuß 3 Schritte rückwärts. Das klingt jetzt nicht weit. Die Obi-Leute werden wahrscheinlich ein bisschen lachen. Ne? Die müssen halt doch ein bisschen weiterlaufen. Aber mein Hund hat nach dem ersten Schritt komplett die Reißleine gezogen, ist mir weggesprungen vom Bein, hat mich angepöbelt. Na, also Aussie, pöbelt gern. Wenn, dann bin ich ja auch immer alles schuld. Ich war aber auch wirklich schuld. Ich wusste nur nicht, woran es liegt. Und ich habe sämtliche Leute gefragt, hör mal, wie soll ich da das beibringen? Die konnte das mal. Wie kann das sein, dass sie das jetzt nicht mehr kann? Ich bin ja nicht auf die Pfote getreten. Ich weiß es einfach nicht. Und irgendwann, klar, verschiedene Leute hatten verschiedene Ideen, wie man das trainieren kann, das rückwärts gehen. Daran lag es ja aber nicht. Ja, und ich habe dann irgendwann den 100. gefragt und dem von meinem Problem erklärt. Und dann sage ich so beiläufig, ja, und dann macht die einen Fehler und dann wiederhole ich die Übung und gehe dabei rückwärts aus der Übung raus und denke mir so, ach shit, natürlich, immer wenn ich eine Übung wiederhole und der Hund natürlich weiß, er macht einen Fehler, dann gehe ich rückwärts von dieser Stelle weg, nehme meinen Hund überhaupt nicht mit. Das heißt, die bleibt dann da los zurück, checkt dadurch, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, was macht der Aussie? Pöbelt natürlich rum, findet die gar nicht witzig, wenn ich ihr sage, sie hat was falsch gemacht. Ne? Vor allem, weil sie ja gerade eben noch dachte, sie ist super, der Superheld vom Feld. Und das war ja genau der Move, den ich bei Anhalten steh rückwärts gemacht habe. Und dann habe ich das einfach ab dem Tag nicht mehr gemacht. Ich bin dann anders in die Wiederholung gegangen. Ich habe sie das nicht mehr erfahren lassen, dass es ein Fehler ist. Ich bin dann einfach einen Kreis gelaufen und habe halt diese 3 Schritte Anlauf genommen, die man nehmen muss. Bin das Schild neu angegangen. Wir haben einfach weitergemacht. Der Hund dachte, ja, alles klar, das gehört dazu. Und verrückterweise 2 Wochen später konnte sie wieder rückwärts am Bein laufen, ne? Weil das war dann durch das Thema. Aber so steht man manchmal auf dem Schlauch und das ist dann ganz cool, wenn man das gefixt bekommt, dann ist man auch ziemlich stolz.
Ja, voll. Und auch da sofort einfach die, ja, der Transfer in den Alltag, wie oft erleben wir da irgendwelche Dinge, die der Hund macht und wir es uns nicht erklären können. Und dann fehlt ja oft genau diese Analyse, okay, woher kommt es? Weil es ist ja meistens kein Problem, was aus dieser Situation entsteht, sondern was irgendwo anders mal geboren wurde und der Hund es irgendwie verknüpft hat.
Genau, ja. Und es war ja ganz nachvollziehbar. Ja, und klar, ich habe mich natürlich an den Kopf gepackt und gesagt, oh Gott, wie blöd bin ich denn? Und wie unfair auch eigentlich und, diese Wiederholungsmomente
so
sind.
Du's und jetzt sagen alle sofort so, ja, das ist doch klar. Nee, das ist halt leider nicht klar. Wenn das so klar wäre, hätte man es ja nicht gemacht.
Genau, ja. Es war ja, mir überhaupt spannend. Nicht klar. Und auch mega unfair. Dadurch habe ich halt auch diese ganzen Korrekturmomente in der Prüfung mal hinterfragt und diese Wiederholungen, die wir halt zeigen dürfen, wenn was falsch passiert ist, dann dürfen wir ein Schild neu angehen und können die Hälfte der Punkte für das Schild retten, wenn es dann klappt. Und das lohnt sich natürlich manchmal. Da ist mir aufgefallen, dass das in der Regel nicht so nett für den Hund abläuft, wenn wir was wiederholen. Und dann vielleicht auch zu Recht sich mal die nächsten drei Schilder noch aufregt oder so ein bisschen ja, den Kopf hängen lässt oder sich einfach mal ein bisschen rausnimmt mit dem Fokus.
Das ist richtig spannend. Wenn ich nicht sofort antworte, die immer zuhören, wissen das, dann heißt das, dass ich darüber nachdenken muss, was du gerade gesagt hast. Weil das genau der Punkt ist, was ich eben schon gesagt habe. Und das ist das, was ich an Hundesport so extrem gut finde, neben der Tatsache, dass ich einfach Hundesport gut finde, dass du halt wirklich, wenn du es richtig machst, ein Experte für dich und deinen Hund und für das, was du bei deinem Hund mit gewissen Sachen auslöst wirst, weil du im Sport so sehr dazu gezwungen bist, wenn du weiterkommen willst, das alles zu hinterfragen. Und im Alltag kannst du ja Dinge einfach umgehen. Ja, mein Hund mag halt nicht, wenn andere Hunde auf den zukommen. Ja, okay, dann probiere ich halt nur noch da zu gehen im Feld, wo ich ganz weit nach vorne gucken kann und dann kann ich mich um. Und ich verstehe das alles, aber das geht halt im Hundesport nicht. Wenn ich den Anspruch habe, okay, ich möchte diese Turniere laufen, ja, dann kann ich nicht sagen, ja, das Schild umlaufe ich und ich mache beim nächsten weiter. Kannst du schon, aber dann spielst du halt nicht nach den Regeln, sondern du musst dich proaktiv anfangen, mit dem Geschehen auseinanderzusetzen und du musst Lösungen entwickeln. Und das finde ich so geil.
Ja, genau, das macht natürlich Spaß. Und das ist wirklich, man wächst anders mit seinem Hund zusammen. Oder ich finde, man wächst halt auf sehr besondere Art und Weise mit seinem Hund zusammen, weil man einfach doch so eng in den Austausch geht.
Für welche Hunde ist die Sportart geeignet?
Naja, eigentlich für alle Hunde, die gesund sind. Alle Hunde, die diese Übungen leisten können, körperlich, die aber auch mental stabil genug sind. Wobei natürlich keiner Turniere laufen muss. Das ist ja nicht zwangsläufig Teil dieser Sportart. Du kannst das natürlich auch einfach für dich in deinem kleinen Garten machen oder in deinem kleinen Hinterhof, wo dein Hund sich wohlfühlt. Und dann versucht man sich vielleicht über Videos oder über Gespräche hier und da neue Tipps und Anreize zu holen und hat den Hund trotzdem toll beschäftigt. Also die Bandbreite ist auch da wieder sehr, sehr groß. Ne? Man kann wirklich das pushen bis auf Meisterschaften, wo man halt ja mit 300 Hunden plötzlich in so einer, ja nicht alle gleichzeitig, aber in so einer Halle läuft oder auf so einem großen Platz und dann kommt morgens der Dackelclub und spielt dir da irgendwie Fanfare vor. Oder du machst es halt einfach für dich klein, klein, gehst halt einmal die Woche in den Trainingsverein, bist da mit deinen Buddies, trinkst dir eine Apfelschorle und isst einen Kuchen und lässt die Hunde ein bisschen die Schilder ablaufen. Da ist wirklich viel möglich. Also ja, es ist wirklich für alle Hunde irgendwo geeignet und auch für sämtliche Rassen. Das ist ja auch das Schöne. Ich war letztens auf einem Seminar und an dem gleichen, also das gleiche Seminar hat eine Teilnehmerin mitgemacht, die hatte einen Chihuahua-Mix. Der hatte, ich glaube, 4 Kilo. Der war ganz witzig. Und eine Dogge. Ein Doggenrüde, der war gefühlt fast größer als seine Besitzerin. Also musste man erstmal wieder umdenken, weil der klebte der unter der Achse, wenn die den Fuß geführt hat. Und das geht aber, ne? Klar, du musst dann natürlich ganz andere Ansprüche stellen und du musst auch ganz kreativ sein plötzlich, was diese Trainingsmethoden angeht. Aber beide Leute können ihre Hunde durch diesen Parcours führen, wenn sie einen Weg gefunden haben, wie sie ihren Hund da eben durchlenken können.
Ja, und du hast eben gesagt, die mental das so mitbringen, dass es geht. Wir haben jetzt in den letzten Tagen auch wieder gesehen, oder ich nutze diese Sportart halt explizit dafür, um sie ein bisschen mutiger, tougher, selbstbewusster zu machen, nämlich indem sie einfach kleine Aufgaben lösen und checken, ah geil, Geil. Und dann feierst du die halt ein bisschen mehr, als es eigentlich der Aufgabe entspricht. Und dann laufen die halt echt so ein bisschen wie Donkey Kong über den Platz und glauben halt einfach, sie sind so. Und das ist doch richtig geil einfach.
Ja, das ist einfach schön. Wenn man das sieht, dass da ein Hund auftaut, der vorher Probleme hatte, vielleicht auch ein bisschen Umweltprobleme oder mit anderen Leuten. Und der kann sich dann plötzlich auf diese Aufgaben konzentrieren und wächst da Stück für Stück drin. Das ist wirklich schön, ja.
Dann weitergehen, dann warst du irgendwann mit deinem Aussie dabei und warst dann auch schon relativ erfolgreich mit dem Ganzen. Welcher Hund ist heute an deiner Seite in dem Sport?
Ja, heute ist ein kleiner Working Cocker an meiner Seite.
Und wir hatten Taki vorher versprochen, 30 Minuten im Podcast gehören dir.
Ja. So, jetzt kommt der Taki-Teil. Ja, nee, die macht extrem viel Spaß. Ist natürlich ein ganz anderer Hund als mein Aussie vorher. Und wir haben wieder ganz andere Trainingsschwerpunkte dadurch. Und das macht es natürlich auch wieder spannend. Man muss plötzlich wieder neu überlegen und neue Anreize schaffen oder sich mit anderen Themen plötzlich wieder auseinandersetzen. Und dadurch wird es auch wieder nicht langweilig für mich persönlich. Also genau, die Taki, die macht das wirklich sehr, sehr schön. Das glauben die Leute immer nicht, wenn sie sie in ihrer Freizeit treffen, weil sie halt extrem wuselig ist.
Und bestätige ich.
Und eigentlich jedem sofort auf den Arm springen möchte und jedem auch immer irgendwas zeigen möchte. Aber wenn die mit mir durch den Parcours läuft, ist das wirklich ein anderer Hund. Also die kann sich so zusammenreißen, die kann sich so konzentrieren. Wir beide sind dann in unserer kleinen Bubble unterwegs und die macht das so schön und so präzise und mit Freude und Energie. Und es macht einfach so, so, so viel Spaß, mit diesem kleinen Hund da durchzulaufen. Und ja. Also ich hatte natürlich vorher überlegt, ist das denn die richtige Rasse für das, was ich so vorhabe? Aber doch 100%. Also kann ich nur bestätigen, dass der Hund hat sich enorm leicht getan, Dinge zu lernen, neue Dinge zu lernen. Also da habe ich mich schwerer getan, dem Border Collie damit Sachen beizubringen. klar, die hat halt ihre Themen, ne? Klar, Beute fixiert und so. Aber nee, also es macht einfach Spaß mit ihr.
Wenn du sagst, du hast vorher überlegt, ob die Rasse dafür geeignet ist, welche Rassen siehst du am häufigsten in dem Sport?
Ja, ich sehe natürlich richtig viele Aussies. Generell Hüthunde sieht man wirklich viel. Border Collies, klar, die Leute holen sich immer mehr dann die Border Collies, wenn die dann weiterkommen wollen in den Sportarten. Das sind eigentlich so die Klassiker. Aber die Bandbreite von Rassen, die man auf dem Turnier sieht, ist immer noch enorm hoch. Also wir haben ja hier im Verein auch sehr, sehr viele verschiedene Rassen. Gut, unsere Border Collie-Quote und Aussie-Quote ist doch sehr hoch auch.
Ich will nichts sagen, aber ich bin gerade so im Kopf die letzten 2,5 Tage durchgegangen und so, ja, ja, total vielfältig.
Ja, aber in der Farbe schon. Nee, aber auf dem Turnier schon. Also auf dem Turnier sieht man wirklich sämtliche Hunde, die das schön machen.
Sind deiner Meinung nach Border Collies so prädestiniert für diese Dinge?
Ich glaube, die bringen natürlich halt diesen Will to Please mit, ne, den die Leute gerne haben. Die sind sehr fokussiert auf ihre Leute, wenn das eben richtig aufgebaut wird. Die sind in ihren Bewegungen sehr klar und zackig, so wie wir das ja in dem Sport auch sehen wollen. Die haben eine gute Größe für den Sport. Und also ich glaube, das, was Border Collies in den anderen Sportarten auch leisten und deshalb ja auch da sehr gefragt sind, das bringen die im RO auch mit.
Wenn ich das jetzt noch nie gemacht habe, wie muss ich mir vorstellen, wie so ein Training abläuft?
Das kommt sicherlich immer auf die Trainer an. Da kann man ja ganz unterschiedlich die Trainings gestalten. Also ich bin ja ein Verfechter davon, die Basics gut aufzutrainieren. Das heißt, bei mir kommen immer irgendwelche Basic-Übungen vor. Ich habe dafür ja verschiedene Hilfsmittel. Zum Beispiel mag ich es unheimlich gerne, den Elefantentrick zu benutzen, um die Fußarbeit aufzubauen, diese ganzen Drehungen, wo wir ja viele haben.
Ich kann, glaube ich, erklären, was es ist. Das wird nicht jeder wissen.
Der Elefantentrick, ja, das ist, wenn man ein kleines Podest nimmt und der Hund muss sich mit seinen Vorderpfoten da draufstellen und dann bringt man dem Hund bei, während er die Vorderpfoten da drauf behält, mit der Hinterhand um dieses Podest herumzulaufen. Das heißt, er lernt erstmal seine Hinterhand zu aktivieren, die überhaupt wahrzunehmen, zu verstehen, dass er die ohne die Vorderhand zu bedienen ansteuern kann. Genau, Seitwärtsgang, Rückwärtsgang, dafür ist das alles wichtig. Und halt vor allem für die Drehungen am Bein, wo der Hund auf mich zulaufen muss. Also wenn der Hund links von mir ist, dann die ganzen Linkswendungen, da muss der Hund eigentlich, wenn ich das jetzt auf der Stelle mache mit meinen Füßen, muss der ja komplett mit der Hinterhand um mich rumlaufen. Seitwärts, rückwärts sozusagen. Und dafür mag ich es einfach sehr, sehr gerne, den Elefantentrick zu benutzen, weil ich finde immer, da kommen die Hunde schön ans Denken. Und klar kann man das auch mit einem Leckerchen führen oder mit anderen Hilfsmitteln, aber ich mag den Elefantentrick einfach sehr gerne. Der bringt den Hunden eine unheimlich schöne Motorik bei. Jeder Hund kann das irgendwie so ein bisschen anders umsetzen und lernen. Und man überfordert die Hunde, finde ich, damit auch nicht so schnell. Weil du halt, ohne dass der Hund den nächsten Schritt verstanden hat, auch nicht einfach weitermachen kannst. Ne? Du musst dann da halt in dieser Aufgabe bleiben, da Zeit rein investieren, nochmal und nochmal und nochmal und dann beidseitig. Also der ganze Körper wird ja auch irgendwo bedient und geschult. Deshalb mag ich den Elefantentrick sehr gerne. Genau, und um zurückzukommen zu deiner Frage, wie sieht so ein Training aus? Genau, also Basic-Übungen sind immer irgendwo ein Teil davon. Übungen vorm Spiegel, damit man sich und den Hund sehen kann, während man eben nicht ständig auf den Hund drauf guckt und gerade bleibt im Körper. Aber auch Sequenz- oder Parcours-Training machen wir. Ja, damit die Leute nicht immer nur einen halben Parcours laufen, muss man natürlich auch mal einen ganzen Parcours stellen, damit das halt auch Richtung Prüfung die richtige Vorbereitung ist. Dann geht es irgendwann darum, kann der Hund Ablenkungen ausblenden, die drumherum passiert, weil da natürlich auch mal Zuschauer sind. Dann steht da in der Mitte bei der Prüfung ein Richter und ein Schreiber. Den muss der Hund ja auch irgendwo ausblenden können und Frauchen auch oder Herrchen. Weil das kann schon auch irritierend sein. Man läuft halt mal näher und mal weiter weg vom Richter und vom Schreiber und der Richter diktiert dem Schreiber, was er sieht. Der Schreiber guckt auf seinen Block und notiert. Und wenn du dann relativ nah am Richter dran bist und der Richter sagt dann so Sachen wie, ach, das war schön, dann kann ich das aus der Konzentration reißen. Oder der sagt halt, oh, schief, -4. Und dann denkst du dir so, oh shit, oh nein, ich wollte doch 100 Punkte haben, Mist.
Entschuldigung, können wir kurz drüber reden?
Genau.
Nein? Okay, dann mache ich einfach weiter.
Ja, vielleicht lässt sich nicht mal der Hund ablenken, sondern halt der Besitzer. Und deshalb müssen solche Sachen natürlich auch geübt werden. Und deshalb überlegen wir uns immer vorher einen Schwerpunkt. Also ich mache das sehr gerne. Ich überlege mir mal einen Schwerpunkt für die Themen. Und dann bastel ich die Sequenzen halt, die dann sich mit diesem Schwerpunkt beschäftigen. Und nehmen dazu natürlich die Basic-Übungen, die das unterstützen. Und ja, Competition-Training, da hat man sicherlich genug Ideen. Und wenn man alle daneben stellt und die essen dann eine Bratwurst, dann ist es so.
Jetzt würde man im ersten Schritt wieder sagen, oh, wie gemein. Ja, aber auf so einem Turnier ist halt irgendwo der Bratwurststand und die Leute wollen natürlich zugucken, wie die anderen laufen und zack, dann stehen da halt mal drei Leute mit einer Bratwurst. Und
ja,
es wäre halt deutlich gemeiner, dem Hund vorher nicht zu zeigen, dass das eine mögliche Option ist und ihm die Chance zu geben, sich mit der Situation bewusst auseinanderzusetzen, sondern ihn dann da einfach reinlaufen zu lassen.
Ja, ich war mal bei einem Turnier und bin mit meiner Bratwurst im Rötchen zum Ring gegangen. Und das war halt ganz normal. Du hast da ja immer einen Zaun, bis dahin kannst du laufen als Zuschauer und das war's. Näher kommst du ja auch nicht ran. Und ganz ehrlich, die Richter bauen ja auf so einem ja normalen Vereinsturnier jetzt nicht bis an den Rand ran. Das ist dann in den Hallen vielleicht mal so, wo der Platzmangel ist, aber sonst nicht. Da war auch noch relativ viel Platz. Und da waren sogar Bänke, wo man sich hinsetzen konnte. Also habe ich mich mit einer Bratwurst da hingesetzt. Und dann kam da relativ schnell einer, stellte sich daneben und guckte dann immer so kritisch und sagte, so gemein mit der Bratwurst. Nee, das geht ja gar nicht. Und dann habe ich die Bratwurst schnell aufgegessen und bin gegangen. Aber ich dachte so, ey Junge, das ist ein Klasse 3 Hund, der da gerade läuft. Wahrscheinlich hat er selber Bratwurst unter seiner Ablenkung liegen im Parcours, weil das ja nun mal auch ein Schild ist, das vorkommen kann, wo er drum rumlaufen muss. Und ich glaube, da mache ich jetzt hier mit meiner Bratwurst am Rand relativ wenig aus.
Lass mich da kurz rein, weil das richtig spannend ist. Dass bei irgendeinem größeren Turnier haben mir ein paar hier heute erzählt, war dann, das sind so Gitterkörbe
ja,
und da legt ihr wohl was drunter als Ablenkung und die Hunde müssen dann drumherum irgendwas machen. Und auf einem größeren Turnier waren da irgendwie dann Schweinshaxe und also richtig gute Sachen drunter, fand ich ein bisschen amüsant ein.
Manchmal holen die sich wirklich einfach was vom Grillstand oder die haben dann irgendwie ihr eigenes Repertoire an Leckereien dabei, die Richter. Bei Abklasse 1 kann es vorkommen, dass man eine Figur mit Ablenkung läuft. Also das ist dann in der Regel gerne so ein Slalom mit Ablenkung. Dann sind zwei Elemente von diesen vier Slalom-Elementen, um die man rumläuft, eben halt diese Halbschalen, wo drunter meistens dann ein Napf mit Leckereien ist und das unter dem anderen ist dann meistens ein Spielzeug. Und bei den geringeren Klassen, also niedrigeren Klassen wie Klasse 1, ist dann ganz gerne mal irgendwie ein bisschen Trockenfutter drunter, aber in Klasse 3 kann da ruhig auch mal ein bisschen was anderes drunter sein. Dann gibt es den Sprung zu den Meisterschaften und da werden dann die Richter gerne sehr kreativ. Da haben wir auch schon alles erlebt, also frische Bratwurst vom Grill oder die hatten dann plötzlich ihr eigenes Barf dabei, haben das so ausgepackt und dann war da, das war auch ein bisschen eklig, war bei einer Prüfung mal irgendwie so frische Leber in so einem Napf und mein Aussi hat nie zur Ablenkung geguckt und dann musste man da, es gibt eine Übung, da musst du Vorsteh machen und das sind dann insgesamt 4 Vorsteh, die du dann halt immer wieder nacheinander zeigst und gehst rückwärts zwischen den einzelnen Positionen und dein Hund folgt dir vor dir und steht dir ja gegenüber. Und das war so konzipiert, dass du diese ganzen Vorstehelemente einmal durch den Slalom durchgehend machen musstest. Also irgendwann kamst du an den Slalom ran, musstest dann rückwärts durch den Slalom durch diese zwei Ablenkungselemente durch. Und dein Hund stand genau dazwischen und da hat sogar mein Aussi zur Seite geguckt und war so, was zur Hölle ist das denn? Da habe ich kurz ein bisschen Zittern gekriegt, aber dann hatte ich sie wieder.
Aber wie unsagbar stolz man dann einfach sein kann, wenn der Hund, also sich als Mensch wichtiger nimmt und die Aufgabe als dann diese Verführung, die da quasi ausliegt.
Ja, die entscheiden sich dann für ihren Menschen und nicht für das Futter oder das Spielzeug, was sie ja vermeintlich haben können. Gut, viele haben natürlich auch verstanden, da sind dann Gitterkörbe drüber, kommt man auch nicht schnell genug dran. Ne? Das ist dann wirklich nochmal ein großer Unterschied, ob man mal einfach Spielzeug und Futter offen hinstellt. Dann sind die sonst gut um diese Gitterkörbe rumgehen, auch gerne mal am Gucken und am Überlegen, ob sie es nicht doch mal wagen sollen. Aber ja, also klar, ne? Der Geruch kommt auf jeden Fall in die Nase und das ist schon eine Leistung, wenn die sich dann für einen selber entscheiden, also für mich als Menschen entscheiden, plus ja auch noch die Konzentration aufbringen, mir zuzuhören und zu verstehen, was ich da differenziert vom Hund verlange.
Du hast vorhin gesagt, dass du es magst, den Hunden die Sache an sich richtig zu erklären und hast dann eben nochmal in die Richtung was gesagt. Genau, du hast eben gesagt, man kann ihn natürlich auch mit einem Keks dann so ein bisschen da durchführen, aber du willst, dass der Hund versteht, was er da macht. Warum willst du das?
Ich denke, ich finde das nur fair, wenn ich meinem Hund das halt richtig erkläre. Und ich denke, dass ich dem Hund das am besten erklären kann, wenn ich Wege finde, wo ich meinen Hund nicht nur durch die Aufgabe durchlocke. Klar kann ich meinen Hund immer kurz locken und am Anfang ihm vielleicht eine Idee geben. Das habe ich tatsächlich bei meinem Wocker auch viel gebraucht, weil die beim Shaping ein bisschen eskaliert ist. Aber ich versuche dann immer so schnell wie möglich umzusteigen, damit die wirklich ihr Hirn anschalten und sich selber die Aufgabe erarbeiten, weil das viel tiefer am Ende sitzt. Das Verständnis ist besser und genau, ich finde halt dieser Faktor, dass das Ganze fair ist, wenn der Hund wirklich verstanden hat, was ich von ihm will, der ist sehr, sehr wichtig, weil irgendwann kommt man an den Punkt, dass man dem Hund mal sagen muss, dass was nicht richtig war. Und wenn ich dann überlege, habe ich meinem Hund eigentlich jemals erklärt, was richtig ist, also auch so, dass er es in all diesen Situationen leisten kann, dann kommen wahrscheinlich einige Leute, wenn sie ehrlich sind, zu der Erkenntnis, dass sie sagen müssen, nee, eigentlich habe ich das nicht gemacht. Dann kann ich natürlich auch nicht sagen, du hast das jetzt aber falsch gemacht. Weil es ist ja auch so, dass wenn ich meinem Hund das nicht gut genug erkläre und vielleicht auch nicht die Hilfsmittel benutze, sondern immer locke, dann bleibt der Hund natürlich in dieser Übung auch sehr hilfegebunden. Also wenn ich jetzt als Mensch nicht präzise bin plötzlich und mein Arm schlenkert weiter aus oder so, dann ist da viel Spielraum für Missverständnisse. Wie wenn ich das alles so gut runterbreche, dass ich halt doch ziemlich klar meinem Hund sagen kann, was ich von ihm will. Und dann kommt natürlich das Verständnis für die Übung, was den Hund dann auch die Übung ausführen lässt. Und dann brauche ich nicht mehr so viele Hilfen. Die Leute denken immer, wenn man dem Hund viele, viele Hilfen geben kann, ist das auch immer ein Vorteil und auch jahrelang ein Vorteil. Aber das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt so, sondern das ist eine gute Einstiegshilfe. Aber die Hunde müssen oder sollten irgendwann auf etwas reduzierte Art und Weise durch die Übung geleitet werden können, weil ja, sonst ist das doch ein bisschen viel anfällig.
Darf ich zwei Sachen ergänzen, zu der mich dann aber interessieren würde, was du dazu sagst?
Mhm.
Meine zwei Punkte daran sind Punkt 1, wenn wir Futter und Spielzeug immer als Lockmittel benutzen, finde ich, können wir es halt nicht mehr als Belohnung benutzen.
Mhm.
Weil wie soll der Hund verstehen, dass das, was dazu da ist, um ihn von A nach B zu locken, dann auch noch die Belohnung dafür ist, dass er von A nach B gegangen ist?
Mhm.
Das ist Punkt 1, wo ich mir immer denke, wir machen uns unsere Belohnung kaputt, wenn wir sie dafür schon benutzen zum Locken. Und wir können Sachen zum Locken benutzen, total fair, aber dann muss uns klar sein, Locken ist nicht Belohnen.
Ja.
Und Belohnen ist nicht Locken.
Ja.
Oder sollte es meiner Meinung nach im besten Fall nicht sein. Und Punkt 2, worüber ich richtig oft nachdenke, und das ist der für mich eigentlich wichtigere Punkt, wenn ich meinem Hund immer sehr detailliert alles zeige und ihm sehr viel Hilfen gebe, glaube ich, dass wir ihm das Gefühl geben, dass wir selber nicht glauben, dass er es alleine lösen könnte, sondern vermitteln ihm das Gefühl, nee, ich helfe dir mal lieber, ich helfe dir nochmal, ich helfe dir noch mehr, warte, ich helfe dir noch mehr und keine Ahnung, ob es so ist, ne? Und ich weiß ja nicht, ob die so weit gehen, aber ich habe immer das Gefühl, dass in deren Kopf dann ist, wenn die noch nicht mal glaubt, dass ich hier eine Lösung habe, ja, dann ich fange gar nicht erst an. So, dann ich laufe nur dem Keks hinterher, weil noch nicht mal die Menschen glauben, dass ich das lösen kann. Ich glaube, wir machen die so ein bisschen, ja, dumm ist das falsche Wort, aber ich glaube, wir nehmen ihnen halt genau dieses Selbstvertrauen, das Ausprobieren, dieses dann wirklich so, ja, boom, geschah. Also ich finde, da geht so viel verloren.
Ja, also ich finde auch, da geht viel verloren. Also erstmal zu dem Locken ist nicht belohnen, belohnen ist nicht locken. Kommt sicherlich auch so ein bisschen drauf an, wie man es macht. Aber ja klar, man darf das nicht in einen Topf werfen. Und ich sehe halt häufig genug, dass die Leute dem Hund was versprechen oder was in Aussicht stellen, was sich dann nicht erfüllt. Also wie viele Leute halten ihrem Hund einen Keks vor die Nase und nehmen den dann wieder weg? Und dann ist natürlich schnell mal der Punkt erreicht, wo der Hund sich auch ein Stück weit verarscht fühlt. Und dann soll er dann dem Keks noch hinterherlaufen und dann macht man sich ja auch wieder viel mit kaputt. Oder die werten die Belohnung auch ein Stück weit ab, indem sie halt einfach nur einen Keks nehmen, den dem Hund vor die Nase halten und dann einfach mal eben nebenbei so den Keks, ja, dann gib mir den halt mal kurz. Ne? Habe ich ja eh schon hingehalten, dann kann ich ihn auch fressen. Ja, was ist denn das für eine Belohnung? Also, sorry, da muss schon ein bisschen mehr kommen. Und
lass noch kurz die Klammer aufmachen und das Gleiche mit dem Spielzeug. Ne? Da wird in die Tasche gegriffen, der Ball wird rausgeschmissen und dann glaubt man, man hat da irgendjemand belohnt.
Ja, genau. Also, es gibt sicherlich sehr viele Spielzeug fixierte Hunde, die da voll fein mit sind und Party machen. Aber klar, also wie viel Rolle spielt dann noch der Besitzer in dem Moment? Ne? Das kann man ja auch schon wieder überlegen. Möchte ich das, dass mein Hund halt sein Highlight des Tages mit diesem Kackspielzeug jetzt erlebt? Oder soll er das Highlight halt mit mir erleben? Das kann man sich ja auch nochmal fragen. Und das Gleiche halt natürlich mit dem Keks. Ne? Schmeiße ich den mal eben weg und dann drehe ich mich halt schon wieder weg und dann ist der Belohnungsmoment schon hin. Ja, das ist dann vielleicht auch irgendwie nicht ausgiebig genug für die Leistung, die der Hund vorher gebracht hat.
Was fasziniert dich an der Sportart so sehr, dass du so viele Jahre dabei geblieben bist?
Das ist eine gute Frage. Mich fasziniert natürlich, dass die Sportart sich irgendwie mit jedem Hund ein bisschen anders anfühlt. Also dadurch, dass ich jetzt den dritten Hund in der Sportart habe und das sich mit jedem Hund irgendwie anders ergeben hat, ich da andere Erlebnisse hatte, durch andere Höhen und Tiefen gegangen bin, andere Prozesse, andere Fortschritte gemacht habe, bin ich irgendwie so auf die Jahre gekommen in der Sportart. Es gibt natürlich auch eine Entwicklung selber in der Sportart. Also zum Beispiel haben wir seit kurzem die sogenannte internationale Klasse oder auch FCI-Klasse wird sie genannt. Das heißt, wir haben vor 2 Jahren, also dieses Jahr ist das dritte Jahr, in der eine Weltmeisterschaft stattfindet für diese Sportart. Und das schafft natürlich auch nochmal ganz andere Reize, dass man halt plötzlich irgendwie über die Ländergrenze hinaus was mitlaufen kann, was erreichen kann, ein Ziel hat, worauf man trainiert oder auch einfach sich diese neue Klasse erarbeiten kann, die halt nochmal ganz andere Ansprüche mit sich bringt. Du hast ja gesehen, das ist jetzt nicht einfach nur eine Klasse 4, die nochmal schwerer ist als die Klasse 3. Klasse 3 ist schon halt unsere Königsklasse, aber das ist halt die internationale Klasse, die in allen Ländern dann eben doch auch gleich ist, die da mit drin hängen. Und, da gibt es ein paar Übungen, die anders sind im Aufbau. Ein paar Übungen sind gleich. Es gibt aber den großen Unterschied zu unseren nationalen Klassen, dass wir sehr, sehr, sehr große Teile des Parcours auch rechts geführt durchlaufen und das halt wirklich im Prinzip 50-50 aufgeteilt werden kann. Das ist im Nationalen halt gar nicht so. Das heißt, du musst deinem Hund schon wieder wirklich gut und ausgeklügelt die rechte Fußarbeit beibringen. Das reicht dann nicht mehr, dass man den mal eben ein paar Schritte transportieren kann und dem dann halt diesen Wechsel beibringt, damit er wieder nach links kommt und wir endlich auf unserer Komfortzone-Seite weiterlaufen können. Sondern da muss dann halt alles sitzen. Also Beispiel Elefantentrick, ne? Dann wird der wieder ausgepackt und dann muss der Hund da rechts wie links drauf trainiert werden und der muss da genauso fit sein wie links. Weil was bringt mir das, wenn er links die ganzen Positionen gerade macht und rechts dreht er mir mal raus, weil er gar nicht genau verstanden hat, wie er seinen Körper bewegen muss, damit er dann irgendwie an mich rankommt, ne? Und das ist natürlich halt cool, dass das hat mich sicherlich auch nochmal mit meinem Wocker jetzt gereizt, dass da diese neue Klasse kommt, weil da habe ich meinen Hund eigentlich zum genau richtigen Zeitpunkt gekriegt, weil ich wusste, dann kommt da was. Und dann kamen so die ersten Ideen, wie diese Schilder vielleicht aussehen könnten. Man hat mal so in die anderen Länder geguckt, wie sieht das aus? Okay, wir gucken uns wohl viel aus dem Norden ab, aus den skandinavischen Ländern. Was laufen die da für Übungen? Ui, die schicken ihre Hunde rückwärts von sich weg. Das ist ja crazy. Ja, ne, dann überlegt man, okay, was braucht mein kleiner Hund jetzt für Basics, damit diese FCI-Klasse irgendwann für uns halt auch erreichbar und schön wird und dass wir da mitmischen können. Und somit war das jetzt der erste Hund, den ich auch komplett rechts wie links aufgebaut habe, was dann auch mal eben doppelte Arbeit ist, ne, wenn man mal ehrlich ist. Aber es funktioniert sehr gut. Also das ist jetzt nicht die gute Seite und die andere Seite, sondern es ist halt einfach links und rechts, ne? Und wir haben dadurch nochmal die Sportart irgendwie ganz anders erlebt.
In dem Moment, wo Wettkämpfe dazukommen und ich glaube noch mal mehr, wo internationale Wettkämpfe dazukommen, kommen immer auch kritische Stimmen dazu. Wie gehst du mit diesen kritischen Stimmen um, die dann sagen, dass wir Hundesportler auf Kosten der Hunde uns da profilieren wollen? Oder wenn man mit Vorhaltungen oder Vorurteilen konfrontiert wird, dass das immer alles nur mit Druck funktioniert. Und weißt du, was ich meine? In welche Richtung ich... Ja. Ist das ein Thema?
Ja, sicherlich. Wahrscheinlich bei uns im Rallye Obedience ein kleines bisschen weniger als in anderen Sportarten. Mhm. Aber ja, ich glaube, es gibt keine Hundesportart, wo das kein Thema ist. Weil wir uns natürlich immer fragen können, inwieweit ist mein Hund jetzt freiwillig auf diesem Turnier. Also gemeldet hat der Hund das ja nicht. Das habe ich ja gemacht für den Hund. Und jetzt mache ich mir sehr, sehr viele Gedanken. Ist mein Hund gut aufgestellt? Kann er das packen? Laufe ich mit dem halt 4, 5, 6 Mal die Beginnerklasse, auch wenn es uns langweilt und ich weiß genau, die kann schon viel mehr, damit die sich halt einfach ein bisschen etablieren kann, wenn sie da in der Mitte vom Ring rumturnt und so einen Turniertag erlebt. Oder ziehe ich die halt schnell hoch, ne? Klar, kritische Stimmen gibt es immer. Ich finde einfach, dass wenn man da kritisch dem gegenüber gestellt ist, dann sollte man sich das vielleicht mal angucken. Wie wird denn vor Ort am Turnier mit den Hunden umgegangen? Und halt auch mal, wenn man die Möglichkeit hat, sich Trainings angucken. Ne? Wie trainieren wir denn mit unseren Hunden? Und ich glaube, dann wären viele Kritiker schon ein Stück weit überrascht, weil es gibt in jeder Sportart ehrgeizige Menschen und es gibt, voll, und wir wollen da ja auch, das hast du ja auch am Wochenende gesagt, ja, ne, wer so ein Turnier meldet, möchte natürlich da auch ein Stück weit erfolgreich sein, sonst würden wir da nicht hinfahren.
Ja, gehen wir noch weiter. Ich habe den Satz zitiert, den ich gehört habe und den ich sehr treffend fand, den olympischen Gedanken gibt es nicht.
Ja, genau.
Ne, jemand, der Sport betreibt, und den wettkampfmäßig betreibt, der möchte gewinnen. Ja. Oder zumindest mal sein Bestmögliches zeigen.
Ja, das geht ja schon wieder ein Stück weit auseinander. Ne? Gewinnen ist ja nicht unbedingt sein Bestmögliches zeigen. Also was wir Rallye-Obedien-Sportler, ich steck uns jetzt mal in einen Sack da, eigentlich ganz cool für uns, oder was ich sehr häufig auch gehört habe, was wir für uns so ein bisschen entwickelt haben, ist halt dieses, was sind meine Ziele in dem Sport? Ich möchte mein Bestes zeigen. Also ich habe Teams bei mir im Training, die haben dann den Anspruch, dass sie da durchkommen, ohne dass der Hund wegläuft, wenn die Leine nicht dran ist. Dass der sich nicht vom Richter ablenken lässt, dass er nicht zum Zeitnehmer läuft und den begrüßt oder aus dem Ring rausläuft, weil ein Hund am Zaun vorbeiläuft. Ne? Und dann sind die happy, wenn die da durchlaufen und das geschafft haben. Und dann ist es scheißegal,
und
sie Punkte durchbleiben.
Es ist eine brutale Leistung gewesen für den Hund dann.
Genau.
Also, sie können auch richtig stolz auf ihn sein.
Wahrscheinlich, ja, weil der Hund halt da wahrscheinlich ein Thema mit hat. Genau. Und für andere Leute ist es halt sehr wichtig, dass sie auf ihre Punkte kommen, weil sie halt gerne eine Meisterschaft mitlaufen möchten, die halt eine gewisse Punktehöhe erfordert, die dann da eben in einem gewissen Quali-Zeitraum erlaufen werden muss. Aber ich glaube, dass wir im Großen und Ganzen sehr viel Wert darauf legen, dass wir mit unserem Teampartner Hund da möglichst harmonisch auftreten und dass wir einfach eine gute Zeit miteinander haben. Und wenn mein Verständnis von einer guten Zeit ist, dass ich halt ab und zu ein Turnier mitlaufe, weil ich vielleicht auch ein Ziel in dieser Sportart brauche, ansonsten würde ich wahrscheinlich nicht so trainieren, wie ich das jetzt tue. Und das meinem Hund aber wöchentlich halt Training und Spaß und Entwicklung verschafft und kognitive Förderung, dann finde ich das nicht verkehrt.
Ja, bin ich bei dir. Woran machst du fest, dass deine Hunde Spaß daran haben?
Wenn wir auf den Platz kommen und wir bauen den Parcours auf, dann haben die Bock. Dann haben die Bock, das wieder zu tun. Und die erkennen natürlich auch an gewissen Handlungen, die ich vorher mache. Trainingstasche packen, die und die Leine packen wir ein. Wir schnibbeln vielleicht ein bisschen Trainingswurst und, was jetzt wieder ansteht. Und ich merke denen schon an, dass sie da Bock drauf haben. Ne? Also die lassen ja auch einiges dafür stehen, dann hier im Trainingsbereich, um mit mir durch den Parcours zu laufen. Und ich würde schon sagen, dass sie das wahrscheinlich nicht tun würden, wenn sie da keinen Bock drauf hätten. Weil meine Hunde wissen halt auch, dass sie das also auch zeigen können, wenn sie keinen Bock haben. Dann machen wir das halt nicht. Aber bisher konnte ich die noch für vieles begeistern. Ja, also ich finde, man sieht den Hunden auch an hinterher, dass sie oder ob sie happy sind. Dann sind die irgendwie zufrieden, die sind entspannt, die sind müde. Die kommen ran, wenn sie eben der Typ Hund dafür sind. Oder ne, zu Hause sind sie dann halt ruhig und gelassen. Und doch. Also ich merke das meinen Hunden schon an. Klar, jedem ein bisschen anders.
Und ich glaube, wir müssen ganz allgemein Hundesportlern, die sich so intensiv mit ihren Hunden beschäftigen, wie wir es vorhin beschrieben haben, und die quasi Experten für ihre Hunde werden, dann auch einfach zugestehen, dass wenn sie Dinge mit "Ich habe das Gefühl, dass das richtig ist." Eben weil man den Hund so sehr kennengelernt hat, dass man, glaube ich, dann schon sagen kann, okay, dieses Gefühl stimmt dann.
Ja. Also ich sage auch zu vielen Teams, die ich dann schon so ein bisschen länger begleite, natürlich auch immer mal wieder, ey, du kennst deinen Hund einfach am besten. Du musst jetzt auch sagen, ob die Idee für euch passen könnte oder ob du da irgendwo mit Bauchschmerzen hast oder ob du da irgendwo Sorge oder einen Gedanken hast, den ich jetzt nicht habe, sag's einfach, weil ihr seid das Team. Ne? Du verbringst halt 24/7 wahrscheinlich mit dem, mehr oder weniger. Aber ich sehe euch einmal die Woche. Ich habe vielleicht eine gute Einschätzung zu euch und ich kann den Hund wahrscheinlich auch ganz gut einschätzen, aber du kennst deinen Hund am besten und deshalb sag mir, wenn ich mit irgendwas falsch liege oder sag, wenn wir irgendeine Grenze des Hundes erreichen, die ich so nicht einordnen würde und dann reden wir halt drüber. Aber ja, auf jeden Fall, also wenn die Leute sich da über einen gewissen Zeitraum mit ihren Hunden so als Team eingepegelt haben über diese Sportart, dann sind die enorm gut in der Lage, ihre Hunde einzuschätzen. Und da falle ich manchmal auch hinten über, weil das sind natürlich dann keine gelernten Verhaltensberater oder hauptberufliche Hundetrainer, sondern das sind halt einfach random Hundesportler, die sich halt über diesen Sport mit ihrem Hund so sehr auseinandersetzen, dass die halt einfach eine sehr, sehr gute Einschätzung, sehr gutes Feeling für dessen Charakter hat.
Ja,
das ist schon cool.
Ja, bin ich zu 100% bei dir. Was sind deine Ziele für euch noch?
Für mich und meine Hunde? Naja, die June ist jetzt in Rente gegangen. In Rente gegangen, in Anführungsstrichen. Das ist ja mein Aussie. Mit der habe ich ja letztes Jahr sogar noch die BSP gewonnen. Und in der Seniorenklasse. Und noch steht diese dicke Scheibe bei mir auf dem Regal. Aber ja, im Laufe des Jahres müssen wir sie wohl wieder hergeben. Genau, aber die ist jetzt wirklich, die geht jetzt auf die 13 zu. Und ich habe halt einfach enorm...
Das ist halt einfach schon mal cool, sorry, im Vierer, aber dass man mit einem 12 Jahre alten Hund diesen Sport noch machen kann.
Ja.
Das ist halt super, ne?
Ja, und wenn ich jetzt da nicht diese... Also für mich war es jetzt die BSP, für andere sind es vielleicht andere Turniere, aber wenn ich da diesen Anreiz jetzt nicht gehabt hätte, dann hätte ich den Hund sicherlich ein paar Mal häufiger im Training auch einfach im Auto gelassen und gesagt, na komm, die geht halt Gassi, reicht, ne? Nein, ich wollte da ja nochmal hin und ich hatte auch so das Gefühl, okay, mein Gott, ne, wenn die so alt ist, dann ja, kann nächstes Jahr eben nochmal gut gehen oder nicht, das weißt du dann nicht, ne? Also nimmst du das noch mit, wenn sie noch fit genug ist und das noch leisten kann. Und ja, dann hatte ich eben noch den Anspruch und habe mit ihr noch weiter trainiert in dem Rahmen, der ihr gut tut. Weil Senioren, ich habe jetzt mit der halt häufig nur einfach geübt, bleib bei mir, steh. Weil der kleine Aussie natürlich immer gerne vorgeschoben hat. Aber das hat sie mega gut gemacht und irgendwie hat das für diesen einen Lauf noch gereicht. Und genau, jetzt hat sie aber über den Winter doch, man merkt ihr jetzt das Alter echt an. Und genau, deshalb habe ich jetzt, sie hört auch nicht mehr richtig viel. Jetzt habe ich nochmal mit ihr irgendwie so 2, 3 Turnierchen gemeldet, die ihre Lieblingsvereine sind, wo wir einfach einen schönen Tag haben. Und wenn die an dem Tag gut drauf ist, dann darf die laufen und ansonsten nicht. Ne? Dann melde ich die wieder ab. Aber mit der Taki habe ich natürlich schon noch ein paar Ziele. Also mit der Taki bin ich letztes Jahr WM-Qualis mitgelaufen. Und da haben wir auch gar nicht so schlecht abgeschnitten. Ich glaube, 11. Platz sind wir geworden. Ja, fürs Team hat es natürlich nicht gereicht, war jetzt auch nicht schlimm, weil der kleine Hund halt einfach noch so ein bisschen reifen muss im Kopf. Das merke ich auch jetzt immer noch und vor allem rückblickend aufs letzte Jahr, was die für einen Schub gemacht hat, ist echt krass. Aber ja, für dieses Jahr, ich möchte halt mit der schon die nationalen Turniere, diese Meisterschaften schon auch mitnehmen und im Qualis auch nochmal laufen und dann mal gucken, was kommt, ne?
Ja, geil. Wann ist die WM?
Im Oktober?
Okay. Ja, dann. Daumen sind gedrückt.
Dankeschön.
Gefällt mir. Franz, ich gucke auf die Uhr. Wir haben über eine Stunde über Rallye-Obedience gesprochen. Das hätte ich mir vor 2 Jahren auch noch nicht erträumt.
Ich könnte noch ein bisschen weiter sprechen.
Ja, gehe ich von aus. Wenn ich hier heute zugehört habe und ich mir jetzt denke, ey, das klingt alles richtig cool, was die Franzi sagt, wie kann man denn so ein Seminar bei dir buchen?
Ja, also wahrscheinlich am besten über Instagram einfach mal schreiben. Genau, ich habe keine Webseite, weil ich halt hier so meinen kleinen Kundenstamm habe, die dann immer wieder zu mir kommen und ich ja noch was anderes beruflich mache. Aber ja, über Instagram kann man mir auf jeden Fall schreiben und dann kann man ja mal, ja, vielleicht hat man ja Glück und ich habe noch einen Termin frei.
Ja, cool. Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, dann findet man dich da. Franzi, vielen Dank für heute.
Ja, sehr gerne. Das, danke dir.
War cool, einen Einblick in diese Sportart zu bekommen. Und noch cooler war es, diese Leidenschaft zu spüren, die man dafür haben kann und die man dann auf seine Hunde überträgt und einfach gemeinsam eine gute Zeit hat.
Ja.
Richtig cool. Euch alles Gute. Viel Spaß bei dem, was kommt. Und vielleicht müssen wir uns ja irgendwann Ende Oktober nochmal treffen, weil irgendwelche große Ereignisse stattgefunden haben, an denen du teilgenommen hast und uns dann davon berichtest.
Ja, danke schön.
Tschüss, ihr Lieben. Habt noch einen schönen Tag.
Tschüss.